Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Als ein Mann am Ostersonntag die Wohnung seiner Ex betritt, findet er sie, ihre gemeinsame Tochter und einen Mann tot in ihren Betten. Der einzige Anhaltspunkt, der auf einen anderen Mörder hinweisen und ihn entlasten könnte, ist ein kunstvoll geschnitztes Stück Seife. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Ich habe ein bisschen einen Schnupfen, weil ich krank war, aber ich habe mich mit Nasenspray vollgepumpt und ich hoffe, man hört's nicht allzu schlimm. Die nächsten 2 Montage wird's keine neuen Folgen geben, weil ich nämlich kleine Osterpause mache, aber danach geht's natürlich weiter. Aber alle Komplizis auf Steady gehen trotzdem nicht leer aus. Ihr bekommt natürlich ganz regulär die Minisode und die Bonus-Episode auch in diesem Monat. In der Minisode, die ist, weiß ich nicht, vielleicht ist sie schon draußen, wenn ihr diese Episode hört, reisen wir nach Griechenland. Und in der Bonus-Episode gibt's weitere Infos zu Al Capone. Es ist ziemlich cool und dauert ziemlich lang. Und natürlich alles an Bonusinhalten, was ich in den letzten 4 Jahren schon raufgeladen habe. Also viel Vergnügen damit. Und jetzt springen wir schon in die Episode zum 28. März 1937. Das ist Ostersonntag. Joseph Gideon, ein Mann mittleren Alters, betritt mit einem Strauß weißer Lilien in der Hand das Haus seiner Ex-Frau Mary. Sie lebt zusammen mit ihrer 20 Jahre alten Tochter Veronica in einer Wohnung in der 316 East 50th Street in Manhattan. Da ist es heute irrsinnig schick und teuer, liegt zwischen Rockefeller Center und UNO-Hauptquartier. Ich weiß nicht, was eine Wohnung heutzutage dort kostet, aber wahrscheinlich relativ unbezahlbar. 1937 ist die Gegend auch schon schick, aber sie macht noch Schwankungen durch. Die Slums sind noch recht nahe und man kann das mit heutigen Verhältnissen nicht wirklich vergleichen. Joseph Gideon lebt seit einigen Jahren von seiner Frau Mary getrennt, aber sie haben noch Kontakt, weswegen sie ihn und beide Töchter, Ethel mit ihrem Mann und Veronica, die ja noch mit Mary zusammenlebt, zu Ostern zum Essen eingeladen hat. Joseph drückt auf den Klingelknopf, um nach oben gelassen zu werden, aber niemand reagiert. Also wartet er im Eingangsbereich auf seine Tochter und ihren Mann, Ethel und Joseph Kuttner. Als sie ankommen, klingeln sie noch einmal, aber es gibt auch jetzt keine Antwort. Das Trio bittet den Hausmeister, sie nach oben zu lassen, und im 4. Stock sehen sie zu ihrer Überraschung, dass die Tür zur Wohnung geöffnet ist. Sie ist nur angelehnt. Sie gehen hinein und es scheint alles in Ordnung zu sein, auch wenn es ein bisschen seltsam ist, weil niemand da ist und niemand auf ihre Rufe reagiert. Wohnzimmer, Küche, Bad, alles leer. Auch Marys Schlafzimmer ist leer. Doch als Joseph die Tür zu Veronicas Schlafzimmer öffnet, entdeckt er seine Tochter. Sie ist nackt und tot. Als Joseph schließlich die Tür zu einem weiteren Schlafzimmer öffnet, findet er hier die Leiche des Untermieters, eines 35-jährigen englischen Kellners namens Frank Burns. Auch er ist tot. Er wurde erstochen. Aber wo ist Mary? Konnte sie dem Mörder vielleicht entkommen? Die Familie ruft schnell die Polizei, die Marys kleinen Hund winselnd unter Ronnys Bett findet. Sie versuchen, den Pekinesen, der übrigens Touchy heißt, rauszuziehen, aber er wehrt sich, indem er zubeißt. Joseph will den Hund packen und dabei entdeckt er die Leiche seiner Ex. Die 54-Jährige war erdrosselt, erstochen und dann unter das Bett geschoben worden. Veronica wurde erwürgt. Sie hat einige blaue Flecken, wahrscheinlich von dem Versuch, ihren Angreifer abzuwehren. Ihr Haar ist nur teilweise auf Lockenwicklern, was darauf schließen lässt, dass sie gerade im Begriff war, die Haare für die Nacht einzudrehen, als sie angegriffen wurde. Das bestätigt auch eine Durchsuchung des Badezimmers, wo die restlichen Lockenwickler noch auf dem Rand des Waschbeckens liegen, während ihr Kleid und ihre Unterwäsche im Wäschekorb liegen. Bei der Befragung der Nachbarn stellt sich heraus, dass eine Nachbarin gegen 1 Uhr morgens einen Schrei gehört haben will. Ein anderer sagt, er sei um 2 Uhr nach Hause gekommen und habe bemerkt, dass die Wohnungstür der Gideons halb offen stand, daher habe er sie im Vorbeigehen geschlossen. Seltsam ist, dass niemand sich erinnert, den Hund kläffen gehört zu haben, obwohl der kleine Tachi dafür bekannt ist, Fremde unaufhörlich anzubellen. Wenn der Hund also in der Nacht ruhig war, muss er den Mörder gut gekannt haben. Die Aufmerksamkeit richtet sich sofort auf eine weitere Untermieterin namens Lucy Blanco, aber Ethel weiß, dass sie über das Feiertagswochenende nicht in der Stadt ist. Das Alibi kann bestätigt werden. Also richtet sich der Verdacht auf Joseph Gideon, den Ex-Partner bzw. Vater von 2 der Toten. Er kennt den Hund, er hat die Leichen gefunden, er hat eventuell ein Motiv, denn dass es vorkommt, dass ein Mann seine Ex umbringt, ist auch 1937 bei weitem nichts Neues. Bei der Durchsuchung seiner Polsterei finden sie eine Sammlung von Aktfotografien. Das macht ihn wohl schon mal verdächtig, so etwas Schmutziges zu besitzen. Es war vermutlich überhaupt nicht schmutzig. Übrigens, in Episode 13 von Liebesgeschichte dreht es sich um Pornografie. Da geht es also tatsächlich schmutzig zu. Und dann finden sie auch noch eine nicht registrierte Pistole bei ihm. Und drittens, er ist Ausländer. 1907 aus Österreich-Ungarn eingereist. Wegen der Morde können sie ihm noch nichts beweisen, aber sie verhaften ihn schon mal wegen des Besitzes dieser nicht registrierten Waffe. Die Polizei verhört Joseph mehr als 30 Stunden lang. Er sagt, er kann es nicht gewesen sein, er war an dem Abend nämlich beim Bowling und hat somit ein Alibi. Das kann allerdings nicht bestätigt werden. Sehr verdächtig. Seine Kaution wird auf $10.000 festgesetzt, heute um die $215.500, aber sein Anwalt kann erreichen, dass die Kaution auf $1.000 herabgesetzt wird. Das kann er sich irgendwie zusammenkratzen. Das sind ja immer noch $21.500. Wer hat das einfach so rumliegen? Aber okay, er wird freigelassen. Währenddessen ermittelt die Polizei weiter, denn es wurde ein einzelner grauer Wildlederhandschuh am Tatort gefunden, der nicht Josephs sein kann, weil er zu kleine Hände dafür hat. Dann ist da auch noch ein blutiger Fingerabdruck, der nicht mit Josephs übereinstimmt. Unter den Fingernägeln der beiden weiblichen Opfer können kleine Hautfetzerl und Bartstoppeln gefunden werden. Und auch ohne DNA-Analyse, die sagt, wem die gehören, ist ganz einfach zu bestimmen, dass Josephs Gesicht absolut frei von Kratzern ist. Und dann ist dann noch etwas sehr Interessantes am Tatort. Geschnitzte Seife. Kann es sein, dass der Mörder dieses kleine Kunstwerk geschnitzt hat, weil ihm fad war? Während er zwischen dem einen und dem anderen Mord gewartet hat? Der Mörder scheint zuerst Mary getötet zu haben, dann Frank, der wegen seines Gehörverlusts mit großer Wahrscheinlichkeit absolut nichts von dem ersten Mord oder dem Eindringling mitbekommen hatte und im Schlaf getötet wurde. Und dann dürfte der Täter sich hingesetzt und gewartet haben, dass Veronica nach Hause kommt. Die Ermittler sind nun sicher, dass die junge Frau das Hauptziel war. Daher richtet sich alle Aufmerksamkeit auf ihr Leben bzw. ihre vielen Bekannten. Ihr Vater Joseph sagt über sie: Es fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber Ronnie war wild und undiszipliniert. Sie hörte einfach nicht auf ein Wort, das ich sagte. Die 20-Jährige ist blond und bildschön. Sie ist bereits ein erfahrenes Fotomodell und wird oft nackt oder halbnackt abgelichtet. Sie ist in Werbungen zu sehen und hat schon für eine Vielzahl von Bildstrecken und Titelseiten von damals schon sehr beliebten True-Crime-Magazinen posiert. Das allein macht die Nachricht von ihrem Tod natürlich sensationell. Das True-Crime-Model, das ermordet wird. Mit nur 16 Jahren heiratet Veronica einen Mann namens Robert Flower, aber die Ehe wird später mit der Begründung annulliert, dass sie bei der Schließung minderjährig war. Daraufhin zieht sie wieder zu ihren Eltern. Irgendwann trennen sich Mary und Joseph und er zieht aus, um allein in einem zur Polsterei gehörenden Raum zu leben. Ronnie, so wird Veronica genannt, ist ein Partygirl. Sie hat viele Freunde, geht gern aus und verlobt sich als nächstes mit einem Mann namens Lincoln Hauser. Wie ernst es ihr damit ist, kann man wirklich nicht sagen. Da müssten wir sie schon selbst fragen. In der Mordnacht war sie jedenfalls mit einem anderen jungen Mann namens Stephen Butler Jr. verabredet, der sie um 3 Uhr morgens stockbesoffen zu Hause abgeliefert hat. Das erklärt, warum sie nackt mit ein paar Lockenwicklern in den Haaren gefunden wurde. Sie ist also gerade erst nach Hause gekommen und hat sich fürs Bett bereit gemacht. Vater bzw. Ex-Ehemann Joseph Gordon, der Verlobte Lincoln Hauser und der Saufkumpan Stephen Butler Jr. werden ausfindig gemacht. Alle 3 haben ein Alibi. Beziehungsweise Josephs kann ja nicht bestätigt werden, aber dann passen ja wieder der Fingerabdruck und die Größe dieses Handschuhs nicht zu ihm. Also wer könnte es sonst gewesen sein? Es ist wie verhext. Raubüberfall kann es keiner gewesen sein, denn es ist noch alles da. Als die 4. Bewohnerin der Wohnung nach den Feiertagen zurückkehrt, stellt sie fest, dass auch bei ihr keine Wertsachen fehlen. Nur ihr Wecker ist nicht mehr da. Das ist alles. In Veronicas Tagebuch steht, dass sie eine heimliche Affäre mit einem verheirateten Künstler geführt hatte und dass eine illegale Operation durchgeführt worden war. Also war sie vermutlich von ihm schwanger gewesen und hatte abtreiben lassen. Der Mann wird aufgespürt. Er gibt die Affäre zu, aber auch er hat ein hieb- und stichfestes Alibi für die Mordnacht. Die Ermittler sind also wieder bei Null. Aber diese Schnitzereien, die kommen ihnen doch ein bisschen seltsam vor. Vielleicht lässt sich auf diese Weise noch der Täter finden? Dazu muss ich sagen, dass Skulpturen aus Seife zu der Zeit ziemlich heißer Scheiß sind. Procter & Gamble, der Hersteller der Ivory Soap, einem Seifenstück, das dafür berühmt ist, im Wasser nicht unterzugehen, sondern darauf zu schweben, wie sie es nennen, veranstaltet einen landesweiten Wettbewerb, um zu sehen, wer die beste Seifenskulptur herstellen kann. Dabei handelt es sich um richtig filigrane Kunstwerke, wie auch bei diesen Stücken vom Tatort. Die Polizei wendet sich also an den führenden Experten für Seifenschnitzereien. Er soll die Beweisstücke untersuchen. Er meint, dass er leider absolut keine Ahnung hat, wer sie geschnitzt haben könnte. Außerdem seien sie ziemlich amateurhaft. Später stellt sich allerdings heraus, dass er da gelogen hat. Er hat sie sehr wohl erkannt und sie waren wunderschön gemacht von einem Profi. Aber er wollte sich aus Sorge um schlechte Publicity für Procter & Gamble nicht dazu äußern, dass er weiß, dass der Stil dem des Vorjahressiegers entspricht. Doch am 7. April 1937, also etwa 10 Tage nach dem Mord, gibt die Polizei plötzlich bekannt, dass sie den wahren Mörder kennt. Sein Name ist Robert Irwin. Er ist Bildhauer und sie sind ziemlich sicher, dass er diese Verbrechen begangen hat. Also schon sehr sicher. Wenn sie ihn halt mal selbst dazu befragen könnten, das wäre schon gut. Aber so schnell finden sie ihn nicht. Das dauert noch ein paar Wochen und Monate. Robert kommt am 5. August 1907 nicht als Robert zur Welt, sondern als Fenelon Arroyo Seco Irwin, benannt nach dem Arroyo Seco Park bei Pasadena, Kalifornien, in dem er geboren wird, und dem liebsten Theologen seines Vaters, François Fenelon. Seine Eltern sind devote Mitglieder der Heiligungsbewegung, einer christlichen Erweckungsbewegung. Sein Vater ist einer der Gründer der International Pentecostal Holiness Church, die gibt's heute noch, und verbietet die Nutzung von Dingen wie Krawatten oder das Trinken von Cola. Das ist nämlich alles Pfui und Sünde. Aber was schon okay ist, ist anscheinend rumzuficken. Aber halt nur, solange es niemand merkt. Merkt aber doch jemand, weswegen es einen Skandal gibt und er aus seiner ursprünglichen Kirche rausfliegt. Dann heiratet er Mary Lee Jordan aus Texas. Während er allerdings noch mit seiner ersten Frau verheiratet ist, das geht ja gar nicht, und macht sich aus dem Staub, als Robert 2 Jahre alt ist. Ohne Mann, als Mutter Anfang des 20. Jahrhunderts auf sich allein gestellt, geht das nicht lange gut für Mary Lee und so nagen sie alle bald am Hungertuch. Als Robert alt genug ist, findet er heraus, dass er in einer staatlichen Erziehungsanstalt einen Beruf erlernen könnte und so meldet er sich freiwillig dafür. Hier lernt er das Bildhauen. Sein Vorbild wird Lorado Taft, einer der führenden amerikanischen Bildhauer seiner Zeit, der ihn sogar einige Zeit lang bei sich aufnimmt. Danach arbeitet Robert, so nennt er sich inzwischen, den Namen Fenelon Arroyo Seco hat er abgelegt, für ein Wachsfigurenkabinett in Los Angeles, wo er Büsten von amerikanischen Präsidenten und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schnitzt. Er ist brillant in dem, was er tut, aber er leidet auch psychisch, ist unberechenbar und bisweilen gewalttätig. Einmal versucht er, sich mit einem Rasiermesser selbst zu kastrieren. Danach lässt er sich in eine staatliche Nervenheilanstalt einweisen, wo er ein Jahr lang bleibt. Nach seiner Entlassung zieht er nach New York City, wo er in einem Wohnheim lebt, das Mary Gideon gehört. Hier lernt er deren Tochter Ethel kennen und verliebt sich. Nein, es ist mehr als das. Schlimmer. Er ist besessen von ihr. Doch sie interessiert sich nicht für ihn. 2 weitere Jahre verbringt Robert wegen einer Verschlechterung seines psychischen Zustandes im Rockland State Hospital in Orangeburg, New York. Im Sommer 1936 wird er entlassen. Da ist Ethel dann schon mit Joseph Kuttner verheiratet. Roberts Reaktion auf diese Nachricht ist, eine Skulptur von ihr anzufertigen, mit einer Kobra um den Hals. Er versucht etwas Neues und schreibt sich an einer theologischen Fakultät ein, wird allerdings wegen ungebührlichen Verhaltens aufgrund seiner psychischen Erkrankung am 18. März 1937 von der Schule verwiesen. Robert ist davon überzeugt, dass er auf einer spirituell höheren Ebene leben und endlich sein wahres künstlerisches Potenzial ausschöpfen könnte, wenn es ihm gelänge, die obsessiven Gedanken an Ethel aus seinem Kopf zu vertreiben. Er geht zurück nach Manhattan und denkt zunächst darüber nach, seinem Leben im East River selbst ein Ende zu setzen. Diese Idee verwirft er wieder. Er meint, vielleicht würde es helfen, sie umzubringen, und macht sich in der Nacht auf den 28. März auf den Weg zu Mary Gideons Wohnung. Dass sie da gar nicht mehr wohnt, seit sie geheiratet hat, das kommt ihm irgendwie nicht in den Sinn. Mary Gideon ist überrascht, ihren flüchtigen Bekannten zu sehen, aber sie bittet ihn, mit dem Hund Touchy spazieren zu gehen, was er auch gern tut. Als die beiden zurückkommen, stellt sie ihm den neuen Untermieter vor. Doch dann geht er einfach nicht, obwohl es schon wirklich spät ist. Er will warten, bis Ethel nach Hause kommt. Und was er zu hören bekommt, behagt ihm gar nicht. Sie würde nicht kommen, egal wie lange er wartet, weil sie woanders lebt, zusammen mit einem Mann, ihrem Ehemann. Mary bittet ihn, ihre Wohnung zu verlassen, aber er weigert sich, packt sie am Hals und drückt zu, bis sie aufhört, sich zu wehren. Dann sticht er noch mehrmals mit einem Eispickel, den er mitgebracht hatte, auf sie ein und schiebt ihren toten Körper in einem der Zimmer unter das Bett. Er wartet, schnitzt an einem Stück Seife und als nächstes kommt Veronica nach Hause. Sie verschwindet als erstes im Badezimmer. Er schlägt sie nieder, und zwar mit dem Stück Seife, das er in ein Handtuch gesteckt hatte. Danach würgt er die hilflose junge Frau zu Tode. Bevor er geht, fällt ihm ein, dass Frank Burns, der Untermieter, ihm schaden könnte, weil er ihn ja in der Wohnung gesehen hatte. Frank hatte gar nichts von dem Streit und den Kämpfen mitbekommen, weil er so gut wie gar nichts hören kann. Aber damit er ihn nachher nicht identifizieren kann, betritt Robert nun auch sein Zimmer und tötet ihn mit dem Eispickel. Danach wäscht er sich das Blut von den Händen und sucht verzweifelt nach Dingen, die ihn an Ethel erinnern. Aber alles, was er finden kann, sind ein Wecker, der Lucy gehört, und ein paar Bilder.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Der verrückte Bildhauer, nennt ihn die Presse. Überall wird ein Foto von ihm abgedruckt. Das ganze Land sucht nach Robert Irwin. Die Fahndung erstreckt sich über 8 Staaten und ist die größte seit der Entführung des Lindbergh-Babys 7 Jahre zuvor. Aber er ist abgetaucht. Bis Ende Juni der neue Mann hinter der Bar des Statler Hotel in Cleveland eine Bleistiftskizze von einem der Zimmermädchen anfertigt. Während er die 19-jährige Henrietta Koschanski skizziert, hat sie genügend Gelegenheit, auch sein Gesicht zu studieren. Später geht sie nach oben, um sich von einer der anderen Angestellten etwas zum Lesen auszuleihen. Eine Zeitschrift über wahre Kriminalfälle. Darin sieht sie eine Fotografie des 29-jährigen Robert Irwin, ehemaliger Insasse einer Irrenanstalt, so wird er beschrieben. Ein bildender Künstler, der in Manhattan wegen der schrecklichen Morde am Ostersonntag an einem jungen Model, ihrer Mutter und einem Untermieter gesucht wird. Der sieht ja ganz aus wie unser Bob, meint sie, und ihre Kollegin stimmt ihr zu. Sie beschließt, es ihm bei der nächsten Gelegenheit zu sagen. Das findet er bestimmt witzig. 2 Tage später fragt sie ihn nach seinem Nachnamen. Bob Murray heißt er, sagt der Mann schnell. Ob er schon mal was von Robert Irwin gehört habe, setzt sie nach. Nein, meint er und geht aus dem Raum. Als am Ende des Arbeitstags sein Spind leer ist und niemand weiß, wo Bob sich aufhält, meldet Henrietta ihren Verdacht, der eigentlich nur ein Scherz hatte sein sollen. Die Polizei kann in seiner Unterkunft nur ein altes Paar Schuhe und New Yorker Zeitungen mit Berichten über die Gideon-Morde und die jüngsten Morddrohungen gegen einen Arzt des Rockland State Hospital finden. Das ist einer der Orte, an denen Robert behandelt worden war. Henrietta macht sich große Vorwürfe, weil sie meint, sie hätte den Mann nicht darauf ansprechen, sondern die Ähnlichkeit gleich der Polizei melden sollen. Aber er schien doch so nett. Am nächsten Tag ruft Robert bei der Zeitung Chicago Tribune, die sich selbst den Titel World's Greatest Newspaper anmaßt, an und bietet an, sich für einen bestimmten Preis zu ergeben. Glauben die ihm? Natürlich nicht. Also versucht er es beim Chicago Herald Examiner, der seine Forderung akzeptiert. Der Deal ist, sie zahlen ihm $5,000 für eine Exklusivstory und wenn sie alles haben, was sie wissen wollen, will er sich ergeben. In einem Zimmer des Morrison Hotels in Chicago lassen sich die Journalisten 2 Tage lang alles haarklein erzählen und vertraglich die Exklusivrechte an dem Bericht absichern. Währenddessen hat die Polizei schon spitz bekommen, dass er was im Busch ist und sucht im Büro des Herald and Examiner nach ihm, aber kann ihn nicht finden. Dann fliegen sie ihn nach New York aus und übergeben ihn dort der Polizei. Hier wartet auch bereits der berühmte New Yorker Strafverteidiger Samuel Leibowitz auf ihn, der Berichten zufolge 123 Mordangeklagte vor der Todesstrafe bewahrt hatte. Fun Fact am Rande: Der Herald Examiner ist ein paar Jahre unter der Kontrolle von ein paar Gangstern gestanden, die uns spätestens seit der Folge über Al Capone wohl bekannt sind. Dina Banyan, Vincent Drucci, Jaime Wise und Bugs Moran haben da alle eine Zeit lang ihre Finger im Spiel gehabt. Am folgenden Tag werden im ganzen Land keine Zeitungen so oft verkauft wie die, die zur Hearst Corporation gehören, denen Robert via dem Chicago Herald and Examiner die Rechte an seiner Geschichte gegeben hatte. In den Schlagzeilen steht dann zum Beispiel: Irwin stellt sich, Geständnis, exklusiv. Hier ein Auszug. Ich habe das Bild von Frau Gideon gemalt, um so viel Zeit wie möglich zu gewinnen. Dann kam dieser kleine Engländer herein. Sie stellte ihn mir vor. Er ging in sein Zimmer. Ich sagte, ich bleibe hier, bis ich Ethel gesehen habe. Sie schrie, raus hier. Ich schlug sie. Ich habe sie gewürgt. Und die ganze Zeit war dieser verdammte Engländer im Nebenzimmer, nur 3 Meter entfernt. Sie hat sich wahnsinnig gewehrt. Meine Hände waren voller Blut. Ich habe sie, ihr Gesicht und ihre Brust damit beschmiert und sie im Schlafzimmer unter das Bett geschoben. Schließlich kam Ronnie herein. Sie ging ins Badezimmer. Ich dachte, sie würde nie wieder herauskommen. Ich bastelte eine Art Totschläger aus einem Stück Seife in einem Handtuch. Ich schlug sie, aber die Seife zerbrach nur. Ich packte sie von hinten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie betrunken war, denn sie hat sich überhaupt nicht gewehrt. Ich nahm sie mit in ihr Zimmer und hielt sie gerade so fest, dass sie atmen konnte. Sie bat mich, sie nicht anzugreifen. Bitte nicht, ich bin operiert worden. Ich habe sie erwürgt. Als Ronnie tot war, sah ich sie mit einem mulmigen Gefühl im Bauch an. Ihre Schönheit war verschwunden. Blauer Tod schien von ihr auszugehen, wie eine Art spirituelle Strahlung. Mein Gehirn arbeitete so schnell, dass ich es fast hören konnte. Der Engländer, ich muss ihn auch töten. Ich stand einen Moment lang über seinem Bett. Er schlief, aber wie konnte ich sicher sein? Ich hob den Eispickel an, zielte nach unten und schlug zu. Später las ich in der Zeitung, dass man 15 Mal auf ihn eingestochen hatte. Ich weiß nicht. Es war Morgen, als ich hinausging und die Tür schloss. Eine überwältigende Müdigkeit durchfuhr mich. Ich war so müde, dass ich kaum den kurzen Weg um die Ecke zu meinem Zimmer gehen konnte. Ich ging hinein und ließ mich auf mein Bett fallen. Erst am Abend wurde ich durch das Geschrei der Zeitungsjungen unter meinem Fenster geweckt. Sie schrien etwas von einem Dreifachmord. Ich hatte keine Angst. Ich war so ruhig, wie ich es noch nie gewesen war. Ich war sicher, dass ich nicht verdächtigt werden würde. Ich war mir dessen so sicher, dass ich mir nicht einmal die Mühe machte, aus der Nachbarschaft wegzuziehen. Eine Woche lang nicht. Von Manhattan aus ist er mit dem Zug nach Philadelphia gefahren. Von dort mit dem Bus nach Washington, D.C. und weiter auf Umwegen schließlich in Cleveland, Ohio gelandet, wo er sich sicher gefühlt hat, bis Henrietta ihm diese Frage gestellt hat. Die drei Morde seien nicht beabsichtigt gewesen, sagt er. Er habe nur die ältere Tochter Ethel ermorden wollen, um ein übermächtiges Bedürfnis nach einem gewaltigen emotionalen Erlebnis zu befriedigen. Dass er dafür auf dem elektrischen Stuhl landen könnte, ist ihm bewusst. Aber zugleich ist er absolut sicher, dass man ihn stattdessen wieder in ein Krankenhaus stecken wird, diesmal bis zum Ende seiner Tage. In seinem Geständnis gegenüber New Yorker Ermittlern vergleicht er sich mit einem Radio. Er sagt: Bob Irwin ist nichts. Ich bin nur ein Empfangsgerät. Ein äußerst unvollkommenes Gerät, das den göttlichen Geist nur undeutlich empfangen kann. Sie haben schon mal ein Radio gehört, das nicht richtig funktioniert. Man dreht an den Reglern und bekommt ein Gequake. Nur hin und wieder können wir diese reine, klare Musik hören. Meine ganze Absicht im Leben war es, mich selbst zu vervollkommnen, sodass das Empfangsgerät die göttliche Musik immer in ihrer besten Form empfangen kann. Klingt jetzt nicht so gesund, wenn ihr mich fragt. Die Presse findet einen Namen für ihn. Sie nennt ihn den verrückten Bildhauer oder den wahnsinnigen Bildhauer, je nachdem, wie man das Wort Mad Sculptor übersetzen möchte. Er wird wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt und zur großen Überraschung aller, auch der führenden Ermittler, von Ärzten als zurechnungsfähig eingestuft. Er plädiert zunächst auf unschuldig, schließlich sorgt sein Anwalt jedoch dafür, dass er sich im Gegenzug für eine lebenslange Haftstrafe schuldig bekennt. Somit erhält er nicht die Todesstrafe, sondern eine Strafe von 139 Jahren, 99 Jahre bis lebenslänglich für die Ermordung von Frank Burns und jeweils 20 Jahre bis lebenslänglich für die Ermordung von Mary und Veronica Gideon. Warum für den Mann 99 Jahre und für die Frauen je ein Fünftel? Dafür konnte ich leider keine Erklärung finden. Diese Strafe könnte erst am 26. Juli 2031 zur Bewährung ausgesetzt werden. Aber das ist natürlich absoluter Wahnsinn. So lang lebt niemand. Auch Robert nicht. Robert Irwin soll seine Zeit in der Justizvollzugsanstalt Sing Sing absitzen. Hier dauert es nicht lange, bis Psychiater feststellen, dass sie es hier mit einem geisteskranken Mann zu tun haben. Was mich noch einmal sehr an dem Urteil von vorhin zweifeln lässt. Hat der Arzt überhaupt mit ihm gesprochen? Jedenfalls wird jetzt die Diagnose Schizophrenie gestellt und er wird von Sing Sing in das Dannemora State Hospital überstellt. Nach 38 Jahren in staatlichen Einrichtungen für psychisch kranke Rechtsbrecher stirbt er schließlich 1975 an Krebs. Er ist 67 Jahre alt. Die Anklage gegen Joseph Gideon wegen des unerlaubten Waffenbesitzes wird übrigens ein Jahr nach dem Mord an seiner Frau und Tochter fallen gelassen, falls sich daran noch jemand erinnert hat. Das Haus von damals steht heute nicht mehr. Es wurde in den 60ern abgerissen und ein neues, höheres Haus an seiner Stelle erbaut. Ein weiterer tragischer Fall, der, wenn eine psychische Erkrankung frühzeitig erkannt worden wäre, absolut zu verhindern gewesen wäre. Also ehrlich gesagt, tut mir Robert auch irgendwie leid. Aber natürlich gilt mein größtes Mitleid den Opfern und ihren Angehörigen. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Für alle unter euch, die zu Ostern wegfahren. Da, wo ich gelebt habe, in Bayern und Österreich, ist Italien immer sehr beliebt, habe ich zum Schluss einen weiteren Mord mitgebracht. Und zwar einen sehr historischen aus Florenz. Es ist Ostern 1478. Hunderte oder Tausende von Menschen sind in ehrfürchtiger Stille im Dom versammelt, als sich eine furchtbare Szene ereignet. Während der Messe, kurz vor der Kommunion. Giuliano Medici und sein Bruder Lorenzo Medici werden erstochen. Giuliano ist sofort tot, Es wird berichtet, dass auf ihn so oft eingestochen wurde, dass er bereits tot war, bevor er auf dem Boden aufschlug. Lorenzo hingegen wird verwundet, aber kann davonlaufen. Das Chaos, das darauf folgt, verändert nicht nur Florenz, sondern das gesamte politische Gleichgewicht Italiens von Neapel bis Mailand. Florenz war während der Renaissance die Bank für fast ganz Italien und Europa und es gab viele Schuldner, die da gewisse Probleme damit haben. Keine Familie ist zu der Zeit einflussreicher als das relativ neue Haus der Medici. Cosimo Medici, der Großvater von Giuliano und Lorenzo Medici, sorgt dafür, dass Florenz wirtschaftlich eine große Bedeutung bekommt. Lorenzo Medici ist mit seinen 29 Jahren gerissen und charismatisch. Er dichtet gerne und gilt außerdem als kluger Politiker. Die steigende Macht der Medici gefällt der rivalisierenden Pazzi-Familie nicht, die dadurch nämlich an Macht verliert. Deswegen wird ein Komplott geschmiedet, an dem sich Machthaber aus den italienischen Stadtstaaten beteiligen, darunter sogar Papst Sixtus IV. Und so fasst diese Gruppe schließlich den Entschluss, die beiden jungen Männer zu töten. Es ist natürlich schwierig, beide gleichzeitig zu kriegen. Und so werden ein paar Pläne geschmiedet und wieder verworfen. Schließlich einigen sie sich auf die Ostermesse im Dom. Denkt man vielleicht zuerst, oje, naja, du sollst nicht töten und so. Aber ist ja kein Problem. Der Papst ist in das Komplott eingeweiht. Priester helfen bei dem Anschlag. Ist also überhaupt kein Sakrileg. Der 24-jährige Giuliano wird also von einem Schwarm von Männern 19 Mal niedergestochen. Die Priester, die Lorenzo angreifen, schaffen es allerdings nur, ihn am Hals zu erwischen. Dann kann er entkommen. Zusammen mit einem Freund flüchtet er in die Sakristei auf der linken Seite des Altars. Sie sperren die schwere Tür zu und dann kommt da keiner mehr rein. Jetzt bricht natürlich ein Chaos aus. Diejenigen, die sich im hinteren Teil der Kathedrale befinden, kriegen nur mit, dass vorne geschrien wird, dass ein Riesenchaos ist. Es muss also etwas Schreckliches geschehen. Alle rennen schreiend auf die Straße. Die Nachricht verbreitet sich schließlich in der ganzen Stadt und die Alarmglocken beginnen zu läuten. Noch weiß man nicht, ob auch Lorenzo tot ist. Während bewaffnete Truppen der Medici zum Dom eilen, begibt sich das Oberhaupt der Familie Pazzi auf die Hauptpiazza des Palazzo Vecchio. Von hier aus ruft er die Bürger von Florenz auf, die Medici zu stürzen. Allerdings trifft die päpstliche Verstärkung nicht rechtzeitig ein und die Verschwörer haben die Ressentiments der Florentiner gegenüber den Medici gewaltig überschätzt. Schließlich ist es so, dass sich die Gewalt statt gegen die Medici gegen die Pazzi wendet. Sie dringen in den Palazzo Vecchio ein, werfen einen der Verschwörer aus dem Fenster im zweiten Stock und andere, darunter befindet sich auch ein Neffe des Papstes, werden an den Wänden des Palazzo aufgehängt. Die wütende Menge zieht die Leichen aus und verstümmelt sie. Also es muss wirklich furchtbar zugegangen sein. In den folgenden Monaten werden über 80 Männer hier an diesen Wänden aufgehängt. Währenddessen werden aber die Leichname derjenigen, die da schon länger hängen, nicht abgehängt. Die bleiben also alle da hängen und es kommen nur immer noch neue dazu. Damit ist genau das Gegenteil passiert von dem, was Familie Pazzi wollte. Die Pazzis sind tot. Über sie spricht man auch nicht mehr. Jacopo Pazzi, das Familienoberhaupt, muss sogar mehrmals, als er dann schließlich begraben werden darf, neu bestattet werden, weil die Wut der Bürger nicht abreißt. Sie graben ihn immer wieder aus und schmeißen seine sterblichen Überreste vor die Tür verbleibender Familienmitglieder. Florenz hat sich also eindeutig für die Familie Medici entschieden. Schließlich macht sich der Papst mit einer Armee auf den Weg, um sich an Florenz zu rächen. Aber Lorenzo, der überlebt hat, gelingt es, ein Bündnis mit dem als skrupellos bekannten König von Neapel zu schließen. Und der Papst weicht zurück. Lorenzo Medici genießt internationales Ansehen. Er fördert zahlreiche Künstler wie Botticelli, Leonardo da Vinci und Michelangelo und lässt sie in Städten wie Rom, Mailand und Venedig arbeiten, um ein Zeichen auch seiner eigenen Größe zu setzen. Also falls ihr diese Ostern oder irgendwann anders durch Florenz spazieren solltet, denkt vielleicht an das Ostermassaker von 1478. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, die nächsten beiden Wochen gibt's keine neue Episode, außer natürlich die geplanten Bonusinhalte, die es immer gibt für alle Komplizis auf Steady. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass es euch gibt. Ich wünsche euch frohe Ostern, falls ihr das feiert. Oder was sonst für Feiertage vielleicht anfallen sollten. Ramadan läuft auch noch, soweit ich weiß. Und was es halt sonst noch an Feiertagen oder Zeiten vielleicht gibt für euch. Wir hören uns dann im April wieder. Bis dahin, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.